Heute heißt das Thema Jesus der Frauenversteher. Und dieser Begriff ist ja in unserer Gesellschaft nicht nur positiv belegt. Also ich selbst kann das bestätigen. Ich bin auch immer wieder mal als Frauenversteher beschimpft worden. Also in der Jugendarbeit habe ich 13 Jahre lang mich mit Jugendlichen vergnügt. Also es war sehr geil, eine sehr geile Zeit. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass Jungs das nicht so toll fanden, dass ich versucht habe, auch die Mädels einfach genauso zu behandeln. Und wenn dann irgendwie mal ein blöder Frauenwitz gefallen ist, dann habe ich gesagt, hey, das gibt's bei uns nicht. Und dann war ich gleich der Frauenversteher, ja, also Klaus, der Frauenversteher. Vielleicht habe ich auch deswegen das Thema ausgesucht. Oder in der Oberstufe, als ich noch in der Oberstufe war, da hatten wir eine Referendarin und diese Referendarin, die hat das Thema Frau in der Gesellschaft so angesprochen und das war eigentlich eine Jungenschule. Also wir hatten so ein technisches Gymnasium, Elektrotechnik und so. Und da waren, glaube ich, in 3 Jahrgängen 5 Mädels. Und diese Referendarin war sehr mutig, die hat das also angesprochen, die Frau in der Gesellschaft, in der Familie und wie geht man damit um und so. Und für mich war ganz klar, dass ich in der Diskussion gesagt habe, also wenn meine Frau irgendwann mal unbedingt arbeiten will und wir Kleinkinder haben, dann streite ich mich nicht darüber, wer arbeitet, sondern bleibe ich zu Hause. Dann war ich natürlich sofort der Frauenversteher. Ja, wie kannst du denn sowas sagen? Wie kann man so drauf sein? Also, Frauenversteher ist nicht unbedingt positiv belegt und ich glaube, das war auch in der Zeit von Jesus nicht so. Also, wenn wir sagen, Jesus der Frauenversteher, dann war Jesus jemand, der es anders gemacht hat, wie die Leute, die um ihn herum gelebt haben. Und wir müssen uns, um zu verstehen, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, müssen wir uns die Zeit von vor 2000 Jahren mal ein bisschen anschauen. Damals waren Frauen nicht gesellschaftlich geachtet. Ihre Aussage hatte zum Beispiel vor Gericht überhaupt keine Bedeutung. Also wenn irgendwie ein Mordprozess oder so war, eine Frau konnte keine Aussage machen, keine Zeugenaussage. Frauen hatten logischerweise kein Wahl- oder Mitbestimmungsrecht, wenn es sowas in den damaligen Gesellschaften überhaupt gab. Aber bei den Römern gab es ja so ein bisschen Anfänge von der Demokratie. Die Frauen waren da ausgeschlossen. Eine Frau konnte sich zum Beispiel nicht scheiden lassen. Das konnte nur der Mann. Also der Mann konnte die Scheidung einreichen, die Frau nicht. Das war die Zeit damals. Gleichberechtigung war ein Fremdwort und in dieser Zeit hat Jesus gelebt. Aber er ist eben mit Frauen völlig anders umgegangen. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele erzählen, wo wir merken, wie unglaublich das war, wie Jesus damals mit Frauen umgegangen ist. Also einmal wurde Jesus mit seinen Schülern, mit denen er unterwegs war, von Freunden eingeladen. Und zwar waren das 3 Geschwister, die ihn eingeladen haben nach Hause. Das war Martha und Maria und der Bruder hieß Lazarus. Der Lazarus scheint nicht zu Hause gewesen zu sein bei dieser Einladung, weil von ihm wird nichts berichtet. Aber Martha, die war da und die Maria, die war auch da. Und die Martha als gute Gastgeberin hat sich gesagt, wenn ich jetzt schon Jesus und die Freunde eingeladen habe, dann muss ich auch richtig gut drauf aufpassen, dass sie gut bewirtet werden, dass es allen gut geht. Sie hat sich voll ins Zeug gelegt, hat sich also voll um die Gäste gekümmert und ihr Ding war einfach, alles so zu machen, dass sie sich rundum wohlfühlen als Gäste bei denen zu Hause. Ganz anders war das mit ihrer Schwester, der Maria. Die Maria, die hat sich zu den Schülern von Jesus gesetzt und hat einfach Jesus bei dem, was er gesagt hat, zugehört. Und die Martha, logischerweise, wahrscheinlich die ältere Schwester, hat sich darüber aufgeregt, dass ihre faule Schwester da einfach sich hinsetzt und nichts tut. Und weil sie dachte, am besten, ich gehe jetzt zu dem Chef von dem Ganzen hier, zu dem Rabbi, zu dem Lehrer, ist sie zu Jesus gegangen und hat gesagt, sag mal, Jesus, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Und Jesus hat der Martha gesagt, Martha, reg dich nicht so auf. Du machst dir viele Gedanken, du machst dir Mühe, damit es uns gut geht. Aber Maria hat sich für das entschieden, was wichtig und gut ist. Sie hört mir zu. Und das soll ihr niemand nehmen. Lass sie doch einfach da sitzen. Für unsere Ohren irgendwie nichts Besonderes, ja? Irgendwie so eine, naja, Begebenheit irgendwie bei jemandem privat zu Hause. Was ist da eigentlich passiert? Aber im Kontext der damaligen Zeit war das unfassbar. Die Maria setzt sich zu Jesus, macht sich damit zu ihrer Schülerin. Man könnte sagen, damit immatrikuliert sie sich bei Professor Jesus und hört ihre erste Vorlesung. Und Jesus lobt sie dafür. Er sagt, das ist das Beste, was sie machen konnte. Das war damals völlig undenkbar, weil Maria war eine Frau. Und wie viele Frauen gab es damals, die Schülerinnen von einem Rabbi waren? Null. Nichts. Gar nichts. Sowas gab es überhaupt nicht. Ein Rabbi hätte eher die heilige Tora, das ist die heilige Schrift der Juden, verbrannt, als eine Schülerin bei sich im Schülerkreis zu haben. Sowas war nicht vorstellbar. Aber Jesus bricht das Gesetz und er verändert damit sein Umfeld. Oder ein anderes Beispiel. Jesus ist unterwegs mit seinen Schülern, ich habe es eben schon gesagt, immer wieder unterwegs. Er kommt in eine Stadt namens Naim und dort kommt ihnen ein Trauerzug entgegen oder geht an ihnen vorbei. Eine Witwe hatte ihren einzigen Sohn verloren. Und jeder normale Rabbi, also jüdischer Gelehrter, hätte einfach das überhaupt nicht beachtet. Der wäre vorbeigegangen. Ich meine, was hatte ein gelehrter Professor schon mit einer fremden Witwe zu tun? Es war gesellschaftlich überhaupt nicht möglich oder anerkannt, dass ein Mann mit einer fremden Frau redet. Sowas gab es nicht. Das musste arrangiert werden oder sonst irgendwie. Aber Jesus war dieses Leid der Frau viel wichtiger als diese ungeschriebenen gesellschaftlichen Gesetze. Und er geht auf die Frau zu und er tröstet sie und sagt, du musst nicht mehr weinen. Und dann geht er zu der Bahre, legt die Hand auf den toten Jungen und sagt, ich befehle dir, aufzustehen. Und in dem Moment setzt sich dieser Junge hin und fängt an zu reden. Jesus war ein Frauenversteher. Er hat das Herz dieser Frau gesehen, hat das Leid gesehen, hat gesehen, wie das Herz zerbrochen ist und hat gesagt, da will ich helfen, genau da. Oder ein drittes Beispiel. Jesus ist mit einem anderen Theologen namens Simon zusammen. Simon hat ihn eingeladen. Und als sie da gemeinsam essen und sich unterhalten und so, geht plötzlich die Tür auf und eine Frau kommt in den Raum, geht direkt auf Jesus zu, fällt dort auf ihre Knie und fängt an, herzzerreißend zu weinen. Der Simon, der Gastgeber, ist entsetzt, weil diese Frau war eine stadtbekannte Prostituierte. Aber Jesus macht nichts. Die Tränen tropfen auf seine Füße. Die Frau trocknet ganz unbeholfen die Tränen mit ihren Haaren, weil sie hat kein Tuch dabei. Und dann als Zeichen der Ehre und Anerkennung salbt diese Frau die Füße von Jesus mit Öl. Das war damals eine ganz gewöhnliche Handlung. Das war eigentlich etwas, was ein Gastgeber für seine Gäste machen musste. Also gesellschaftlich ungeschriebenes Gesetz. Man kommt zu jemandem zu Besuch, dann werden die Füße gewaschen und ein bisschen einbalsamiert. Das gehörte damals dazu. Kein Rabbi hätte sowas je zugelassen von einer Prostituierten. Hallo, wo sind wir denn hier? Das war eine fremde Frau, eine aus dem Rotlichtmilieu. Jeder Rabbi hätte angewidert einen von seinen Schülern kommen lassen und gesagt, hier, also diesen Abschaum, beseitige das mal bitte, ja? Das kann ja überhaupt nicht sein, das geht hier überhaupt ab. Aber Jesus ist anders. Er sieht das Herz der Frau. Er sieht, dass sie über ihr Leben, über ihre Situation weint, dass sie verzweifelt ist, wo sie gerade drinnen hängt, wo sie gerne rauskommen möchte. Und ganz zum Schluss dieser Begebenheit, ich kann das nicht alles erzählen, sagt Jesus zu dieser Frau, ich vergeb dir deinen kaputten Lebensstil, deine Schuld, wo du selber weißt, dass es nicht in Ordnung ist, wo du drüber weinst, das vergebe ich dir. Jesus war ein Frauenversteher, hat das Herz dieser Frau verstanden. Und noch ein letztes Beispiel. Jesus ist ja am Ende seines Lebens umgebracht worden. An einem Kreuz ist er ganz elendiglich verreckt, weil man ihn da dran genagelt hat. Und dann ist er aber 3 Tage später wieder auferstanden von den Toten. Und die Auferstehung von Jesus ist bis heute eigentlich das wichtigste Ereignis, wenn es um den Glauben an Jesus geht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das hier alles Pillepalle. Dann würde ich über einen Schwachsinn reden. Dann hätten wir eben diese Lieder irgendwie an die Decke gesungen oder in den Raum rein. Aber es wäre eigentlich unsinnig. Also diese Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, die ist extrem wichtig. Ohne den wäre auch der christliche Glaube überhaupt nicht entstanden. Also Jesus ist von den Toten aufgewacht. Und wer waren die ersten Zeugen, denen Jesus begegnet ist? Frauen. Frauen, die vor dem Gericht als Zeuge nicht aussagen können, dem kein Mensch glaubt. Warum hat Jesus das gemacht? Es war nämlich so, dass diese offiziellen Schüler von Jesus, die 12, die haben darüber gelacht. Die haben gedacht, das ist Frauengeschwätz. Hallo? Der war tot. Wir haben das doch gesehen. Die Frauen sind gekommen, haben gesagt, wir haben ihn aber erlebt. Der lebt wirklich. Keine Chance. Hat niemand auf sie gehört. Warum wollte Jesus, dass die Frauen die ersten Personen sind, die ihn sehen? Ich glaube, weil er die Welt verändern wollte. Weil er wollte, beweisen und zeigen, wie wichtig ihm die Frauen sind. In einer total patriarchalischen Gesellschaft. Und deswegen hat er ihnen die wichtigste Nachricht, die wichtigste Tatsache, die mit ihm und dem Glauben an ihn zu tun hat, den Frauen anvertraut. Als Jesus dann seinen Schülern nachher begegnet ist, also allen, dann hat er richtig Stress geschoben und hat die zurechtgewiesen, hat gesagt, das kann nicht sein, warum habt ihr den Frauen nicht geglaubt? Also Jesus war ein Frauenversteher. Er wusste, dass Frauen genauso wertvoll und wichtig sind, von Gott geliebt sind wie Männer. Das, was wir theoretisch wissen, ob wir es dann praktisch leben, da reden wir gleich drüber. Also für uns ist das in der Gesellschaft klar. Aber für Jesus in der Gesellschaft damals war das nicht klar und er hat es vorgelebt. Und er hat damit versucht und hat es auch geschafft, die Welt zu verändern. Er hatte übrigens auch ganz, ganz viele Frauen, die mit ihm unterwegs waren. Die werden offiziell nicht Schülerinnen genannt, aber Frauen, die ihm nachgefolgt sind, die bei ihm dabei waren, die auf seinen Reisen dabei waren. Ich glaube, dass Jesus so versucht hat, die Gesellschaft zu transformieren, zu verändern. Er war kein Revolutionär in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie alle Frauen irgendwie zusammengerottet hätte oder so als Riesen. Machtdemonstrationen, die wären auf die Straße gegangen, 10.000 Frauen hätten demonstriert, hier geht irgendwas nicht richtig oder so. So war Jesus nicht. Weil ich glaube, Gewalt bringt immer Gegengewalt. Das sehen wir an allen Demonstrationen, vor allem auch an den ganzen Revolutionen, die es in der Weltgeschichte gab. Jesus hat gedacht, er macht das anders. Er versucht in seinem Kreis, wo er Menschen kennt, anders zu leben. Er ist mit Wertschätzung mit Frauen umgegangen. Und er hat damit seine Kultur in Frage gestellt und verändert. Er hat Frauen befreit, indem er ihnen Achtung und Würde gegeben hat. Er hat sie ernst genommen. Das ist übrigens nur ein Beispiel davon, dass Jesus Frauenversteher ist, dass er generell ein Versteher von Menschen war, die Outsider waren. Er hat sich immer wieder versucht, in Menschen reinzudenken, die am Rande der Gesellschaft waren. Er hat sich um Kinder, die damals überhaupt nichts gegolten haben, also auf die man überhaupt nicht geachtet hat, die waren vielleicht niedlich oder so und die hat man sich als Eltern darum gekümmert, aber die waren uninteressant in der Gesellschaft. Um die hat er sich gekümmert, um angebliche Betrüger, um Prostituierte, um römische Besatzer, um Ausländer. Es waren alles Menschen in dem damaligen Israel, die verachtet waren und Jesus ist ihnen mit Wertschätzung entgegengekommen, hat sie aufgewertet, ist damit ein Vorbild geworden, wie wir Menschen zusammenleben sollen. Und jetzt sind wir 2000 Jahre danach und wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, dass wir wissen, dass in der Kirchengeschichte leider die Kirchen das nicht so gelebt haben in den letzten 2000 Jahren. Da waren Frauen leider meistens Outsider, da musste erst die Emanzipationsbewegung kommen, um Frauen aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Und wir sagen ja als Projekt X, wir möchten Kirche neu erfinden, aber ich denke, wir stehen trotzdem in dieser negativen Tradition auch der Kirche, die an der Stelle nicht auf Jesus geachtet hat, viele, viele Jahrhunderte nicht, wo viel falsch gelaufen ist, zumindest im Großen, da gab es sicherlich einzelne Menschen, die das gelebt haben, ja. Aber ich glaube, wir müssen von dieser leidvollen Geschichte lernen, damit wir nicht dieselben Fehler machen. Hätten die Christen die letzten 2000 Jahre an der Stelle so gelebt wie Jesus, also als Frauenversteher, also positiv, wie Jesus das gemacht hat, dann hätte es die Emanzipationsbewegung vermutlich gar nicht gegeben. Also wer an Jesus glaubt, der kommt nicht daran vorbei, dass Jesus ein Frauenversteher war und dass er selber ein Frauenversteher werden muss. Das ist sicherlich nicht einfach, so zu leben. Aber wer sich Christ nennt, der folgt Jesus nach. Das heißt, er versucht so zu leben wie Jesus. Und deswegen kann er nicht anders, als anzufangen, auch mit Frauen so umzugehen, wie Jesus umgegangen ist. Es geht übrigens nicht nur die Männer an. Ich glaube, auch Frauen müssen über ihr eigenes Selbstwert, ihr eigenes Frauenbild nachdenken an der Stelle. Jetzt will ich noch einen kurzen Einschub machen. Also so ein christlicher Insider bin ich ja. Ich kenne die Szene so ein bisschen und da gibt es ja so Aussagen in der Bibel, die könnte man dahin interpretieren, als dass die christlichen Gemeinden und Kirchen Frauen doch unterdrücken müssten, dass sie doch so klein gehalten werden müssen. Das sind so einzelne Bibelstellen, die könnte man so verstehen. Aber man muss die Bibel, wenn man sie liest, und da mache ich euch ganz viel Mut zu, immer versuchen, in dem Gesamtzusammenhang zu sehen. Wenn man einzelne Stellen rausnimmt und alleine interpretiert, wird man ganz oft völlig einseitig das verstehen und auch missverstehen, wie es gar nicht gemeint ist. Und alle Aussagen zum Thema Frauen, im Miteinander, in der Ehe, in der Familie, im Miteinander, in der Gesellschaft und so weiter, die müssen wir von dem Hintergrund verstehen, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Wenn wir das nicht tun, werden wir sie falsch verstehen und werden auch damit falsch umgehen. Die Hauptaussage in der Bibel zum Thema, also zu diesem Thema, steht mal im Galaterbrief. Also ich habe eben gesagt, Jesus Frauenversteher, Outsider-Versteher. Das wird sehr gut hier zusammengefasst. Da steht, ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Grieche seid. Also heute würde man sagen, Deutsche oder Türken oder so. Es ist nicht mehr wichtig, ob ihr Sklaven oder frei seid, Männer oder Frauen. In Christus seid ihr alle eins. Ihr gehört zusammen, ihr seid gleichwertig. Ich habe mich gefragt, was heißt das für uns? Was können wir davon selber lernen? Zunächst mal, wenn Jesus Frauenversteher damals war, ist er es heute auch. Und wenn du eine Frau bist, dann darfst du wissen, dass Jesus dich so versteht, wie du bist. Dass er dich vermutlich besser versteht, als du dich selber verstehst. Und dass er dir helfen will in diesem Leben, mit all den schwierigen Dingen, die es gibt, zurechtzukommen. Das geht für die Männer natürlich auch, aber wir reden hier über die Frauen. Deswegen sage ich das so explizit. Und das andere, was wir lernen können, ist ganz einfach, unsere Gesellschaft zu verändern wie Jesus. Ich habe ja vorher gesagt, die Emanzipationsbewegung hat viel verändert. Zum Beispiel, wir verdanken die Gleichstellung der Frau, der Emanzipationsbewegung, das Wahlrecht der Frauen, die Gleichberechtigung vor dem Gesetz und so weiter. Aber wie so oft steckt die Tücke im Detail. Wir haben nämlich in unserer Gesellschaft immer noch Bereiche, in denen Frauen benachteiligt werden. Bereiche, in denen Jesus anders handeln würde. Indem er, ja, an manchen Stellen so handeln würden, wie wir denken, wie geht denn das? Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Trotz Gleichstellung der Frau in dieser Gesellschaft verdienen bis heute in vielen Berufen Frauen weniger als männliche Kollegen mit derselben Funktion, mit derselben Aufgabe, mit derselben Qualifikation. Ungerechtigkeit. Frauen werden bis heute, und ich habe den Eindruck, dass sich das auch immer noch verstärkt, als ganz oft eigentlich als Sexobjekt degradiert. In der Werbung, im Kino, ins Fernsehen, in Magazinen, Zeitungen. Ihr seht es auch an diesen Zettelchen hier. Wir haben bewusst da Sex in the City und so. Das, was da vermittelt wird, ja, in solchen Sendungen, ist im Grunde genommen diskriminierend. Das sind solche Dinge, die auf die Reize, also quasi der Männer ansprechen, dass die sexuellen Reize die Männer irgendwie ansprechen und irgendwie beglücken sollen. Und Frauen, die nicht so aussehen, so gut wie vielleicht da in den Magazinen dargestellt, ja, die sich nicht so aufmachen wollen und können, sind in unserer Gesellschaft nicht so angesagt, nicht so in, nicht so trendy, letztendlich nicht so wertgeschätzt. Von Männern vor allen Dingen, Arbeitskollegen, Passanten, Ehemänner. Und an der Stelle, finde ich, geht unsere Gesellschaft diskriminierend mit Frauen um. Mann reduziert die Frau auf das, was er meint, was wesentlich ist, nämlich die sexuellen Reize. Und das stimmt nicht. Es ist entwürdigend, es ist ein zum Himmel schreiendes Unrecht, was viele Frauen an der Stelle still erleiden oder vielleicht sich schon daran gewöhnt haben und gesagt haben, so ist es halt, so sind Männer halt. Nein, so sind sie nicht, so müssen sie nicht sein. Da könnten wir was verändern. Oder nehmen wir die Tatsache, dass bis heute die meisten Haushalte von Frauen geführt werden und die meiste Kindererziehung von Frauen getan wird. Und was sagt man, wenn eine Frau zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert? Ach, sie arbeiten zurzeit nicht. Sie sind nur zu Hause. Ich habe dazu mal einen Artikel in dieser Woche in der Zeitschrift gesehen. Da stand, das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass in Deutschland jährlich 60 Milliarden bezahlte Arbeitsstunden geleistet werden. Zur gleichen Zeit werden mehr als 90 Milliarden Stunden unbezahlt in häuslicher Arbeit und als ehrenamtliches Engagement geleistet. Wir tun oft so, als ob die Arbeit im Haushalt, das Erziehen der Kinder, keine Arbeit wäre. Dabei ist dieser Ausspruch, sie arbeiten nicht, sie sind nur zu Hause, eine bodenlose Frechheit. Ich weiß so ein bisschen, wovon ich rede. Ich habe ein Jahr lang Elternzeit gemacht, meine Frau hat gearbeitet und Geld verdient. Und ich kann euch sagen, das war richtig viel Arbeit. Und wie wird es erst sein, wenn man 2 oder 3 Kinder hat oder 4? Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das damals hingekriegt haben, meine Mutter das damals hinbekommen hat. Ich glaube, das ist Schwerstarbeit. Es ist Arbeit, was viele Frauen und auch zum Glück immer mehr manche wenige Männer zu Hause leisten, auch wenn es nicht bezahlt wird. Das sind jetzt 3 Beispiele und da könnte man noch viel mehr sagen, wo in unserer Gesellschaft Frauen letztendlich noch nicht gleichgestellt sind. Und wenn wir an Jesus glauben, geht es darum, dass wir an der Stelle unsere Gesellschaft verändern, transformieren, dass wir anders damit umgehen, mit diesen Dingen. Das könnte zum Beispiel heißen, ich weiß nicht, wer von euch irgendwann mal Arbeitgeber sein wird oder Einfluss an einem Unternehmen hat, was Thema Einstellung angeht, dass derjenige sich dafür einsetzt, dass, oder sich vornimmt, ich werde keine Frau zu anderen Konditionen anstellen wie ein Mann. Und ich glaube, dass das Auswirkungen hat, dass damit sich Gesellschaft verändert, weil das prägt. Gut, es werden vermutlich, oder weiß nicht, nicht so viele sein, die so Arbeitgeber mal werden. Aber wir können uns auch wehren gegen das Frauenbild unserer Gesellschaft, das viel zu stark auf sexuelle Reize aufgebaut ist. Vielleicht, dass du sagst, bestimmte Magazine, da verzichte ich drauf, weil das ist da mir zu massiv. Also ich rede jetzt gar nicht von irgendwie pornografischer Literatur, sondern es gibt ja so bestimmte einschlägige Glanzlack-Magazine, wo man vielleicht einfach mal prüft und sagt, nee, das Frauenbild, das stimmt nicht. Da stehe ich auch nicht dafür, das will ich nicht. Und deswegen muss ich das auch nicht unterstützen. Oder an der Stelle mit diesem falschen Frauenbild könnte man auch Männern sagen, wertschätze Frauen, egal wie sie aussehen. Sag dir immer wieder, ich will nicht erst auf das Äußere gucken. Jeder Mensch ist ganz wichtig. Und die Bilder, die ich im Kopf habe und die vielleicht bewirken, dass ich eine Frau nicht so schön finde, sind falsche Bilder in meinem Kopf. Oder wenn du verheiratet bist, sag deiner Frau immer wieder, dass sie schön ist, auch dann, wenn sie nach mehreren Geburten nicht mehr dem Schönheitsideal der Gesellschaft entspricht. Sag es trotzdem, weil es stimmt. Sie ist schön, weil jeder Mensch, der von Gott geschaffen ist, ist schön. Oder protestiere gegen Werbekampagnen, die zu sexistisch und entwürdigend sind. Da kann man mal einen Protestbrief schreiben mit Freunden. Da kann man sagen, dieses Produkt, das boykottiere ich, das kaufe ich nicht. Das sind Möglichkeiten. Da haben wir also die Leute, die konsumieren, Macht. Da können wir was bewirken. Und manch eine Werbekampagne ist tatsächlich aus dem Grund abgesagt worden, weil viele, viele, viele Leute sich beschwert haben, gesagt haben, das geht nicht, so, sind falsche Werte, die vermittelt werden, das wollen wir nicht. Oder wertschätze die Arbeit deiner Frau zu Hause, der Hausfrauen im Land bei uns. Sag dir, ich werde nie sagen, och, sie sind ja nur zu Hause, sie arbeiten nicht. Wenn du in einer Partnerschaft lebst und nach Hause kommst als Mann und deine Frau sich um die Kinder gekümmert hat, den Haushalt, dann geh davon aus, sie hat heute genauso viel gearbeitet wie ich. Sie hat auch Recht darauf, jetzt zur Ruhe zu kommen, abzuschalten. Oder sag deiner Frau, nicht nur am Muttertag, danke. Wir haben eben dieses Dankelied für Gott gesungen. Wenn du singen kannst, sing ihr ein Dankelied. Wertschätze sie damit. Oder gib deiner Frau mehr Chancen, sich in ihren bezahlten Beruf einzubringen. Und wenn sie mehr verdient als du, ganz schwieriges Ding für uns Männer, ne? Wenn die Frau mehr verdient als du, dann freu dich darüber. Das ist okay. Es macht dich nicht irgendwie wertloser. Das ist ein Schwachsinn. Lass sie das tun, was sie kann, was sie gelernt hat, wo sie begabt ist. Und sei stolz auf sie, dass sie mehr verdient als du. Da muss man ja auch nicht ständig drüber reden, weil irgendwelche Kollegen das komisch finden. Aber steh hinter deiner Frau. Das sind jetzt natürlich nur ein paar wenige Beispiele. Jeder muss in seinem Alltag schauen, wo er wie Jesus handeln kann an der Stelle. Und ich habe es ja vorher gesagt, Jesus war auch Außenseiter, verstehe generell, dass wir überlegen, wie können wir mit Außenseitern oder Leuten, die diskriminiert werden oder die nicht so anerkannt sind oder wo Dinge schieflaufen, wie können wir da umgehen wie Jesus? Wie können wir von Jesus lernen? Wenn Jesus uns ein Vorbild gibt, dann ist es wichtig, dass wir ihn zum Vorbild nehmen. Und ich glaube, dass wir damit unsere Umwelt, in der wir leben, verändern. Und deswegen mache ich jedem ganz viel Mut. Versuch an der Stelle, unsere Gesellschaft zu verändern, indem du immer wieder dir Jesus anschaust und überlegst, wie hat er gelebt. Und dann wird es dich verändern, es wird dir gut tun und es wird den Menschen, die um dich herum leben, auch gut tun. Das ist übrigens das, was in der Bibel mit diesem etwas altertümlichen Wort nachfolgen gemeint ist. Hinterhergehen, so handeln wie das tun, was Jesus getan hat. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Ali...
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Sehr zufrieden, okay. Schwieriges Thema, aber mir war es wichtig, das als Mann zu machen. Und ich glaube, ich möchte da viel lernen. Und es ist nicht einfach. Und auch als Frau sich selber zu fragen, wo habe ich ein falsches Bild von mir, wo mache ich mich zu sehr abhängig auch von diesem Frauenbild. Und ich möchte Jesus darum bitten, dass er uns an der Stelle hilft. Dass er hilft, dass wir anders leben können wie die Menschen um uns herum, positiver, um unsere Welt zu verändern. Danke, Jesus, dass du Frauenversteher warst. Danke, dass du anders gelebt hast in deiner Gesellschaft. Das war echt sehr krass. Bei uns sind da viele Dinge schon passiert. Und ich finde es gut, dass die Emanzipationsbewegung das bewirkt hat, dass Frauen heute viel mehr Rechte haben. Aber da, Jesus, wo es im Detail einfach noch nicht passt, hilf uns so zu leben wie du. Drüber nachzudenken, wie du die Welt verändert hast und wie wir sie verändern können. Und ich glaube, dadurch werden wir dich auch besser kennenlernen. Und dadurch werden wir mehr so leben, wie du gelebt hast. Danke, dass du Mensch warst. Das ist stimmt. Mensch, Jesus. Du warst nicht irgendwie ein Gott, der ganz weit weg geblieben ist, sondern du bist Mensch geworden. Und deswegen können wir von dir lernen. Und ich persönlich will dir sagen, ich will von dir lernen. Ich möchte mich gerne dafür verlachen lassen, dass ich Frauenversteher bin, weil du warst es auch. Hilf uns, so zu leben. Amen.